Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Bonjour à tous. Heureux de vous compter parmi nous à Sprenger spricht Books Hashtag Sports. Hallo Sophie Bonnet, wie klang das?
ja, man hat's verstanden. Ja, ich möchte jetzt auch nicht Französisch sprechen müssen, weil meins ist zwar so, dass ich mich super unterhalten kann in Frankreich, aber es klingt doch sehr deutsch.
Aber Sophie kennt sich bestens aus. Mit ihrem Pierre Durand-Roman steht sie auch aktuell wieder oben in der Bestsellerliste. Sein Name klingt nicht französisch. Der lebt allerdings seit 30 Jahren fast in Paris. Genauso lange darf er sich schon Egon Erwin Kisch-Preisträger nennen. Und er schlägt uns wahrscheinlich alle in Sachen Französisch. Ich hab's übersetzt, um so reinzukommen. Bonjour, Andreas Altmont. Also oder kann ich einfach sagen, Tag Andreas Altmann.
Gut, ich kann euch beruhigen, den Goncourt-Preis bekomme ich nicht für mein Französisch. Also, ich mache es wie die Sophie, ich schlage mich durch und die Franzosen habe ich einigermaßen akzeptiert. Ja.
Aber ihr habt das schon verstanden, was ich sagen wollte, oder? Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr bei Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports dabei seid. Derjenige, der für den Sport steht, der arbeitet bei einem Verein, gegen den, es gibt ja wirklich für alle Statistiken, der gegen französische Clubs in 11 Spielen 7 Siege eingefahren hat, bei nur 2 Niederlagen, im Moment aber so weit weg ist von dieser internationalen Klasse, Thomas Spiegel. Hallo.
Genau, erstmal hallo Sophie, immer die Dame zuerst. Hallo Andreas,
hallo
Christian. Und beeindruckende Statistik, die hätte ich selbst nicht auf Anhieb parat gehabt.
Ja, man kann wirklich alles rausfinden. Und der Verein, den ich meine, ist natürlich Schalke. Beim Start in die Zweitligasaison, ich glaube, da rutscht so jedem mal das französische Wort raus, was nun alle auch noch kennen. Wie war es bei dir, Andreas, mit Französisch? Thomas, letzte Mal in der Schule oder?
Ja, ich muss sagen, ich bin sehr anglophil. Also das interessiert mich sehr. Französisch ein bisschen weniger. Obwohl, wenn ich da ein bisschen krame, zu meinen großen Sporthelden gehört Eric Cantona. Das wäre eine Beziehung für mich zu Frankreich. Und ich bin ein großer Fan von Fußball-Fangesängen. Je mehr Text, desto witziger. Und als die Franzosen 2018 Weltmeister geworden sind, da hatten die ein sehr schönes Lied über N'Golo Kanté irgendwie. Ich kann es leider nicht auf Französisch singen, so En Champs-Élysées haben die auf den umgetextet. Und ich war da so hinterher, dass ich mir es von einem französischen Spieler, der damals bei uns gespielt hat, von Benjamin Stambouli, hab vorsingen lassen. Und er hat es mir dann übersetzt und erzählt, was sie da auf Kanté gesungen haben. Das sind so meine Beziehungen zu Frankreich.
Andreas, wie kommt man denn von Altötting, bitteschön, auf die Champs-Élysées?
Entschuldige, in meiner Gegenwart darf dieser Name nicht ausgesprochen werden, denn dieser Geburtsort ist ein Geburtsfehler. Und deswegen muss er verheimlicht werden. Ja, aus Rache, aus einem bigotten Pfaffentorf mit Missbrauch und Misshandlungen wollte ich das Gegenteil. Na Gott, ich bin ja Umwege, ich habe in Japan gelebt, in Amerika, in Mexiko und so weiter. Aber am Schluss bin ich in Paris gelandet, weil ich es weltmännisch haben wollte oder weltfraulich, wie immer ihr wollt, ja? International, alle Farben und so. Und Altötting ist ein dunkles Loch, ist ein Loch in der Natur, eine Beleidigung der Menschheit, was auch immer. Also das Gegenteil, um mich davon zu heilen.
Deshalb habe ich dieses Buch, weil er sich im Buch annähernd genauso ausdrückt, über das wir später sprechen werden, auch verschlungen, weil das geht. Also nicht jetzt in die Richtung dieses bayerischen Dorfs, was ich jetzt nie wieder erwähnen werde.
Dankeschön.
Aber vom Duktus her geht es in die Richtung, wir bleiben international. Sophie, in New York auf die Welt gekommen.
Oh, herrlich. Wahnsinn.
Total.
Wahnsinn.
Ich finde, das hört sich ganz toll an. So richtig viel hatte ich davon nicht. Ich bin als kleines Kind wieder zurückgekommen. Aber es macht sich natürlich toll und irgendwie. Aua. Fühle ich mich auch so weltmännisch dann, wenn das so angekündigt wird, dass ich in New York geboren bin. Aber ich bin natürlich ganz klassisch hier aufgewachsen in Deutschland.
Ja, und dann machen wir es mal ganz unweltmännisch in Travemünde.
In Travemünde, genau. Travemünde ist wirklich sehr unweltmännisch, aber es hat den Vorteil, dass es ja, einen auch packen kann mit dem Meer. Also ich bin ja nicht nur jemand, der sehr, sehr gerne in Frankreich ist, sondern ich habe auch gern das Meer, die Küste, ich mag den Wind, ich mag die Wellen und von daher war das gar nicht das Schlechteste.
Aber wie wird man denn in New York geboren? So zufällig auf Reisen oder?
Nein, meine Eltern haben sich dort kennengelernt, die haben beide mehr als 13 Jahre gewohnt. Das war so die Zeit, wo man in New York ja alles erreichen konnte, wenn man auch ordentlich dran arbeitet und an seine Fähigkeiten glaubt. Und meine Mutter war eine sehr schüchterne junge Dame und wir haben Verwandtschaft in New York, die sind früher ausgewandert und die Tante hat gesagt, eine von diesen schüchternen Mädchen aus Hamburg darf mit nach New York und meine Mutter war die Auserwählte sozusagen. Und sie hat sich dort so wohl gefühlt und aus einem Jahr sind dann 13 Jahre geworden und deswegen bin ich dort geboren.
Hat sie dann den Mann dort kennengelernt oder wie?
Deinen Vater? Genau. Mein Vater, der war Tischlermeister, also nee, Tischlerlehrling damals noch, der hat seinen Meister gemacht und ist dann rübergegangen, hat dort gearbeitet für eine Firma, die für jüdische Familien so Intarsienarbeiten gemacht hat. Also diese Schränke, die ganz besonders ausgestaltet waren. Da war mein Vater richtig gut drin. Und diese Firma, die hat nicht auf ihn verzichten können und hat ihn dort gehalten. Und ja, da haben sich meine Eltern kennengelernt.
Andreas, ich dachte, du fragst jetzt noch weiter nach, weil du hast ja auch noch den Weltentdeckerpreis, den Globetrotter Reisebuchpreis. Also wenn einer übers Reisen erzählen kann, Klammer auf, nicht nur übers Reisen, auch über viele Frauen, Klammer zu.
Habe
ich zumindest in dem Buch gelesen. Dann erzähl mal eine deiner wunderbaren Stories aus New York.
Aus New York? Ja, ja, ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich nie verlasse. Sie war völlig harmlos. Ich habe Flores kennengelernt. Das war die Frau, die mir ihr Apartment untervermietet hat. Und ich war damals an der New York University. Und dann, Flores war eine hübsche junge Frau, intelligent. Und dann gingen wir aus und wir haben uns natürlich benommen, wie alle Frauen und Männer auf dieser Welt. Und wir kamen uns näher und dann dachte ich, es ist die Zeit für einen Kuss gekommen. Und dann sagte sie, it doesn't make sense. Das bringt nichts, das macht keinen Sinn zu küssen. Car, also weil a kiss has no future. Der Kuss hat keine Zukunft. Also, sie wollte, dass daraus die Zukunft entsteht, dass wir dann für ewig, aber kein Kuss auf der Welt ist ewig, erst nur für diesen Augenblick gedacht und so. Und deshalb ist es mit Flores nichts geworden. Aber ich finde die Geschichte, die sie mir erzählt, viel aufregender, als wenn es dann ein Kuss geworden wäre. Also leider freut man sich ja immer, wenn man was erlebt und wenn es dann vielleicht frustriert ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es schön, weil das gibt was zum Aufschreiben, weil das eine lustige kleine Geschichte ist. Flores, this kiss makes no sense because he has no future. Großartig. Herrlich. Sehr gut. Das ist eine kleine Geschichte jetzt.
Das klingt sehr philosophisch irgendwie, aber eigentlich macht diese Antwort keinen Sinn.
Doch,
in der Kuss keine Zukunft macht.
Doch, in den Köpfen, sag ich jetzt mal vorlaut, doch manche Frauen, weil sie dachte, wir bleiben nicht zusammen, in dem Sinne.
Ja, so aber das Jetzt-Leben, das naja, Jetzt-Leben, klar. Das ist halt irgendwie doch sinnvoller.
Aber Frau Sophie, wer lebt denn jetzt?
Entschuldige. Ja, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber das sollte man vielleicht tun. Ja,
eben.
Gerade jetzt so in den Zeiten, das Jetzt, das Sein genießen und das nehmen, was man gerade sieht, was einen erfüllt und sich nicht immer über die Zukunft so viel Gedanken machen.
Oder über die Vergangenheit, ja.
Oder über die Vergangenheit, ja.
Das wäre es, ja. Ich erinnere mich an einen Mann in Holland, der in diesen Booten gelebt hat. Und dann, das war so ein Spinner, ein Amerikaner, aber der war unheimlich cool drauf. Der hat auf dem Boot, war so repariert, hat alles repariert. Und dann hat er mir seine Uhr gezeigt. Und dann sagt er, look at this watch. Here is my favorite time. Look at this. Now. Now is my favorite time. Das fand ich gut. Okay. Das ist es. Jetzt ist meine liebste Zeit.
Ja. Mhm. Ja. Das heißt ja nichts anderes als übersetzt Carpe Diem.
Ah, jetzt kommt Horaz. Groß. Übrigens wollte ich dem Thomas noch sagen, dass ich mich bei Gott auskenne, weil er gerade Cantona erwähnte. Hey, der ist doch Manchester City, das weiß sogar ich, oder? War doch der.
Oh, um Gottes Willen, Manchester United.
Ja, sorry. Ja, ja, okay, genau, das wollte ich nur sagen. Ja. Super, und bei Schalke kenne ich nur einen, den habe ich angebetet, Libuda.
Den fand ich. Oh ja, ja. Oh, das ist Libuda. Die Gnade der frühen Geburt, Andreas, ja, dass du den noch spielen sehen durftest.
Ja, ja, Libuda. Er ist leider abgestürzt später und sein Leben war ziemlich dramatisch. Aber als Gott war, hatte er seine Zeit, ja.
Absolut. Auch, also eine große Verehrung immer noch über seinen Tod hinaus. Das ist fast schon so eine kultische Figur auf Schalke.
Ja, selbst für Leute, die sich jetzt nicht besonders im Sport, wie ich zum Beispiel, war der bekannt, ja. Und
Stimmt. Und hat auch in Frankreich gespielt, um jetzt mal.
Ist das so?
Wo? Ja, der war nach dem Bundesliga-Skandal für eine Zeit gesperrt und ist dann zu Racing Strasbourg gewechselt. Ah, ja. Allerdings nur für eine relativ kurze Zeit, weil der eben aus dem Ruhrgebiet kommt, dann wieder Stichwort Heimat und sich woanders überhaupt nicht wohlgefühlt hat. So in Frankreich haben die den auch sofort geliebt. Also rechts außen, der seinen Gegenspieler vernascht, wo wird er nicht geliebt? Sozusagen trickreicher Fußballspieler, aber also er hat sich da nicht wohlgefühlt. Aber ich glaube, der hätte sich nirgendwo außerhalb von Gelsenkirchen oder Ruhrgebiet maximal wohlgefühlt.
Und dann hat er sich nicht wohlgefühlt in sich selber wahrscheinlich. Ja. Der selber Probleme mit sich. Ja,
der war eigentlich ein sehr unsicherer Mensch.
Ja.
So, ne, sehr auch, so sehr misstrauisch. Man weiß gar nicht, woher das so gekommen ist und so weiter. Nur auf dem Fußballplatz, da ist der aufgeblüht. Und eigentlich auch eine schöne Geschichte. Der hat mal seine Zeiten gehabt, dann hat er Spiele allein entschieden, mühelos. Und dann hat er auch immer Spiele gehabt, da lief es nicht. Und Leute, die ihn damals Fußballspielen gesehen haben, die haben das wunderschön beschrieben. Die haben gesagt, die Leute im Stadion wussten nach 10 Minuten, heute ist sein Tag oder heute ist nicht sein Tag. Mhm. Aber wenn nicht sein Tag war, dann war es nicht so wie heute, dass sie ihn ausgepfiffen haben oder jetzt bringt er seine Leistung nicht. Die Leute haben es akzeptiert, weil die wussten, das ist der Stan. Dann haben die nicht geschimpft, sondern haben gesagt, okay, kommen wir beim nächsten Mal wieder. Dann wird wieder sein Tag sein. So halt. Und weil die halt sehr häufig waren, hat sich das sehr gut eingespielt. So.
Hat jemand ihn gefragt, warum das so war? Warum er abgekackt hat an einem Tag?
Nee, eigentlich nicht. Also so damals Fußballinterviews, die waren noch nicht so tiefschürfend wie heute, wo sich auch mehr Intellektuelle damit beschäftigen. Das meine ich jetzt durchaus positiv, sondern da ging es wirklich mehr so um handfestere Dinge. Also das wurde weniger eigentlich thematisiert. So.
Sophie, beim Fußball bist du ganz raus oder?
Da bin ich relativ still, wie ihr merkt. Ich möchte mich jetzt nicht blamieren. Also ich finde, das ist ein super spannender Sport, aber ich muss auch gestehen, dass es eher so für Weltmeisterschaften und Europameisterschaften reicht, während der Rest der Familie eigentlich auch bei der Bundesliga permanent dabei ist. Also mein Mann und mein Sohn, die hängen da vom Fernseher, die fiebern mit, die finden das ganz großartig, aber es ist ja nicht so ganz meine Welt.
Travemünde muss ich jetzt gerade mal überlegen, wo fiebern die denn mit? Da fällt mir ja nur viel Zweitklassiges ein.
Beim Fußball?
Tja. Ja, da ist Bremen in der Nähe, da ist Kiel in der Nähe, da ist Hamburg in der Nähe, da ist St. Pauli, das sind alle schöne Städte, aber überall zweite Liga.
Sag mal, Sophie, sagt dir der Name Kleines Dickes Müller etwas?
Kleines Dickes Müller? Nee.
Der jetzt gestorben ist. Kleines Dickes Müller ist jetzt gestorben. Er war in Chemie.
Ja. Also ich habe das am Rande mitbekommen tatsächlich. Ja,
der Gerd Müller und der sagte, weil Thomas gerade sagte, die Interviews und so, die sind ja heute eher profunder. Und ich habe das gesehen in Nachrichten, bei dem Interview mit ihm und dann wurde gefragt, was die Essenz wäre für einen Stürmer. Und Kleines Dickes Müller hat einen wunderbaren Satz gesagt. Du musst wissen, wo das Tor steht.
Genau.
Ja. Das ist richtig, das ist genial. Ja. Sonst brauchst du nichts wissen.
Da genau.
Und jetzt ist ja manchmal Intuition da rein.
Ja, genau. Ja. Und ich wusste es, sagt er. Großartig. Ja.
Also Kleines Dickes Müller, also das kenne ich auch nicht so in diesem Zusammenhang.
Ja,
in
Bayern hieß er so, Kleines Dickes Müller, weil er war ein Genie, absolut.
Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo der HSV total begeistert hat und deswegen tun mir meine Männer in der Familie auch mal ein bisschen leid, weil die immer noch mit Herzblut HSV-Fan sind. Und das war eigentlich zu meiner Kindheit, da hat man Fußball ja auch übers Radio gehört und da schalten überall die Radiosprecher nach außen, also man hatte das im Garten gehört, in jedem Garten und alle waren sie dabei. Das waren schon tolle Zeiten, das hat auch richtig mitgenommen, finde ich. Da war man richtig dabei. Und mir ist das zum Teil jetzt gar nicht mehr, also vielleicht ist es mir auch zu technisch, ich weiß es nicht, dieses von früher, das vom Radio hängen und mitfiebern, was der Moderator denn da alles erzählt hat, gar nicht das Sehen und gar nicht das Technische, das fand ich als Kind schon toll, aber ja.
Aber was glaubst du, also deine Männer haben sich ja jetzt schon dran gewöhnt, frag mal.
Nein, die Thomas, jedes Mal wieder davon sagen, Mensch, das schaffen sie.
Thomas hat sich, weiß ich nicht, schon dran gewöhnt.
Du meinst an die zweite Liga?
Ja.
Ich muss zugeben, ich bin schon so lange Schalke-Fan, ich habe schon mal 5 Jahre quasi als Fan mit denen in der zweiten Liga verbracht. Das heißt, bei mir ist es im Moment immer so ein kleines Flashback. Im Moment erinnere ich mich so an die Zeiten, als ich begonnen habe, richtig regelmäßig zum Fußball zu gehen, ist Schalke erstmal abgestiegen. Und die ersten regelmäßigen Spiele habe ich in der zweiten Liga gesehen. Also diese Phase, die der Verein jetzt zuletzt hatte, mit 30 Jahren am Stück Bundesliga, mit ganz oben mitspielen, mit regelmäßiger mal die Meisterschaft leider nicht gewinnen oder vergeigen, je nach Sichtweise. Das war mir als Kind, hatte ich das seltener. Also ich hatte als Kind oder als Jugendlicher mehr, als Teenager und junger Studierender hatte ich zweite Liga. Und deswegen, das fand ich ganz gut. Wenn man das hatte, weiß man zu schätzen, was dann danach gekommen ist, und weiß man jetzt auch wieder zu schätzen, was man gehabt hat. Im Moment tröste ich mich ein bisschen, finde das jetzt auch mal so interessant, an Orte zu kommen, die man vorher nie gesehen hat. So halt, also in dieser Saison, Kiel gehört ja auch noch dazu, Heidenheim, finde ich, ist mein persönlicher Favorit, aber das hat eine Familiengeschichte eigentlich.
Darf ich, Thomas, ich möchte dich jetzt fragen, ja. Du bist ja der Mann, der es wissen müsste. Wenn ihr jetzt absteigt, also ihr seid jetzt abgestiegen, und die Leute, ein paar gehen weg, weil sie besser sind und die kriegen ein Angebot und bleiben in der Bundesliga, wie auch immer, und die anderen bleiben, wird dann alle Spieler oder jeder Einzelne einberufen und neu Vertrag von wegen weniger Geld verhandelt? Wie ist das?
Nee, leider, es kommt drauf an. Also die Verträge sind ja so gestaltet. Also es gibt manche Verträge, die hatten gar keine Gültigkeit für die zweite Liga. Es gibt aber auch Verträge, damit muss Schalke sowieso kämpfen. Die sind leider sehr gut dotiert für die erste Liga und laufen noch weiter für die zweite Liga. Also da ist es gerade so die Schwierigkeit, dass Schalke diese Spieler quasi den noch woanders, die noch irgendwie woanders untergebracht bekommt. Und ansonsten hat man halt die Chance, dadurch, dass es sehr viel Fluktuation ist, die neuen Spieler zur Zweitliga-Kondition, also finanziell zu beschäftigen. So kann man sich das vorstellen.
Ihr habt überhaupt kein Geld, um die zu bezahlen, weiterhin.
Nee, genau. Okay. Also wir haben alles zusammengenommen. Wir haben eine riesige sportliche Krise gehabt, zu der noch Corona kam und zu dem eben auch der Verein in den Jahren zuvor über seine Verhältnisse gelebt hat, also schon in schweren Schulden ist. Also die Situation für Schalke in dieser Saison, die ist schon eine sehr schwere, ehrlich gesagt, so, muss man leider sagen.
Guck mal, das ist ja das Schöne, das ist ja das, was ich an diesem Books and Sports so liebe. Das hatten wir erst in Ausgabe 33. Da ging es um künstliche Intelligenz und um Schiedsrichter. Und ich dachte, Mensch, alle reden jetzt über den VAR. Und dann kamen ganz andere Fragen. Also der Blick von außen tut oftmals wirklich ganz, ganz gut. Andreas, ich wollte noch eins loswerden. Seit Ende der 90er Jahre hast du 22 Bücher geschrieben, mal ebenso. Sechs Bestseller und Achtung, jetzt pass auf, weil wir eben übers Radio gesprochen haben. Ja. Du hast nur Radios zu Hause, du hast gar kein Fernsehen, ne?
Ja gut, aber ich habe natürlich einen Computer und mache natürlich Mediathek jetzt, gell, schon. Ich schaue nie Fernsehen, ich mache immer nur Mediathek, ich suche mir immer was aus, was mich interessiert.
Auch früher schon, als es noch nicht so mit Mediatheken ging?
Da hatte ich überhaupt nichts. Da hatte ich weder Computer noch Fernseher.
Ich war immer, was, warum? Was war das?
Ja. Weil ich ein Ohrenmensch bin, weil ich halt, auch weil damals in meiner Jugend ja das Fernsehprogramm Hottentottenblöd war, also das habe ich auch nicht genießbar. Deswegen einfach, ich wollte auch da kein Geschiss drauf machen, ich wollte einfach Radio hören. Ich fand Radio unheimlich sexy und ich mag mir ausdenken, wie die Leute aussehen. Man weiß nie, es gibt wissenschaftlich keinen Zusammenhang zwischen der Stimme und dem Aussehen eines Menschen. Man täuscht sich immer. Praktisch. Mhm. Ja. Ich habe mich immer vorgestellt, der Mensch sah ganz wie zum Schlechteren und zum Besseren anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nee.
Und das finde ich, ist ja auch gerade, ich bin ja nun auch ein alter Fernsehhansel, das finde ich nun gerade auch beim Podcast so schön, dass du dich nur, wir sehen uns ja nicht, sag's gerne auch nochmal allen, die dazuhören, über StudioLink, wir hören uns nur und dadurch entsteht ja auch eine viel größere Intimität.
Klar, natürlich. Mhm. Und wie, ich hab das gestern schon erzählt, wie Woody Allen diesen schönen Satz sagte, you've got a great face for radio. Okay? Man muss sich nicht kämmen und föhnen und schlappig sein und so. Großartig.
Ja, ist auch ein Vorteil manchmal. Ne? Das ist der Nachteil von Zoom-Konferenzen.
Weichzeichner dann reinmachen.
Fällt vielleicht auch ein bisschen auf.
So, ja. Außerdem konnte der Mann nie Fernseh gucken, der war nämlich nur unterwegs darüber. Auch darüber reden wir dann gleich. Sophie Bonnet. Ah, ich habe noch was von Herrn Altmann gelernt. Andreas, was heißt nochmal Bonnet?
Mütze.
Mhm. Ja.
Warum Mütze, Sophie?
Ach, das war einfach der Klang. Ja, ich hatte als erstes hatte ich mir einen ganz anderen Namen ausgedacht. Sophie fand ich schon immer toll und hatte erst Sophie Bernard, weil ich mochte so die von Lucky Luke diese Tänzerin, die es auch wirklich gab, ne, da in Amerika, und fand das einfach ein schöner Name. Und dann gab es aber schon ein ähnliches Pseudonym. Und dann haben wir uns zusammengesetzt im Verlag und die kam auf Bonnet und ich habe das zusammen gehört. Ich habe sofort gesagt, das klingt einfach schön. Natürlich, ich meine, Mütze, aber so, es sollte ja eine Atmosphäre bilden und das tut dieser Name, finde ich, sehr gut.
Aber es ist, wenn du so einen Namen hast, auch die Leute, die dich verstehen, also die Namen verstehen, denken dann in dem Augenblick nicht an Mütze. Genau wie bei einer Tapie, denkt auch keiner an Teppich.
Nee, genau.
Und so. Also schreibt man zwar anders, aber das sieht man, hört man ja nicht. Also das ist, klingt einfach schön, ja. Cool, ja. Super.
Andreas, du hast nie, man soll ja keine Witze mit Namen machen, aber du hast nie überlegt, aus dem Altmann, auch nicht als junger Mann, irgendwie was zu ändern?
Ja, im Nachhinein habe ich das bereut, weil das ein unglaublich banaler Name ist, den ich habe. Ich würde gern Leonardo DiCaprio heißen, aber der ist schon vergeben. Stell dir mal vor, du heißt Leonardo DiCaprio, da bist du doch wahnsinnig vor Glück, ja? Also im Nachhinein habe ich es bereut, aber jetzt ist es zu spät, ja. Gut.
Immerhin, A und A ist ja dann auch schon mal was.
Naja, weiß ich nicht, ja.
Okay. Das ist doch
auch. Das wird ja auch verarscht. A, machst du Kaka. A und so, also.
Okay. 1999 ist von ihm das Buch bei Rowald erschienen, Im Land der Freien mit dem Greyhound durch Amerika. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Mann war nur unterwegs. Ja. Bevor du uns mitnimmst, nimmt uns Thomas Spiegel jetzt in seinem Buchtipp ebenfalls mit nach Amerika.
Ja, ganz genau. Und zwar in das Amerika der frühen 30er Jahre. Ich habe gedacht, okay, ich stehe ja hier ein bisschen für das Ressort Sport und habe auch zugegebenermaßen ganz fleißig mir die anderen Podcasts schon mal durchgeschaut. Da waren sehr viele von meinen Lieblingsbüchern, die da schon beschrieben worden sind. Und ich habe mich dann für ein Buch entschieden, was die Geschichte erzählt vom Olympiasieg des US-amerikanischen Ruderachters bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Die Geschichte kennt natürlich jeder. Die Nazis dürfen die Olympischen Spiele ausrichten mit all ihrer Grausamkeit, dass sie dann der Welt vorgaukeln, sie wären doch Menschenfreunde und so weiter. Das Buch greift aber viel weiter und ich war dann sehr überrascht. Muss vielleicht erzählen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Wenn ich mit meiner Familie alles, meine drei Kinder, meine Frau, ganz besonders große Leser sind, dann gehen wir nie in eine Buchhandlung, ohne mit einem Buch da rauszukommen. Und da war das auch so eine wunderschöne Buchhandlung, glaube ich sogar in London oder in Dublin war es. Und ich musste einfach ein Buch mitnehmen und mein Auge fiel auf dieses Buch, was im Originaltitel heißt The Boys in the Boat. Das hat mich schon mal sehr eingefangen, denn auch diese Geschichte, dass sie einen Olympiasieg dann erzielen, sozusagen in der Höhle des Löwen. Die Geschichte geht aber noch, das Buch hat mich dann noch überrascht. Ich habe es zuerst auf Englisch gelesen und habe dann nach 60 Seiten kapitulieren müssen, weil es so detailreich Natur und andere Dinge beschreibt, mit so vielen Verben, Adverben und so weiter. Dafür reichte mein Englisch nicht aus. Und ich habe gedacht, manchmal, wenn ich englische Bücher lese, lasse ich ja manchmal Vokabeln unter den Tisch fallen. Das habe ich aber ich dachte, ich werde dem Buch nicht gerecht, habe es dann quasi meiner Frau gegeben, habe mir das deutsche, die deutsche Übersetzung gekauft und konnte es dann würdigen. Es fängt nämlich an, dass die Geschichte eines Ruderers erzählt und es eigentlich mich sehr an John Steinbeck, Früchte des Zorns, erinnert hat. Das spielt ja auch in den Depressionszeiten der frühen 30er Jahre und beschreibt sozusagen, wie einfache Menschen die Weltwirtschaftskrise überleben müssen. Und dieser Joe Renz, der hat eine ähnliche Geschichte. Der hat natürlich noch eine sehr tragische Familiengeschichte, dass seine Mutter sehr früh stirbt, er von seiner Familie mit 15, das ist total krass, ich konnte das gar nicht glauben, dass das also reale Geschichte war, von seiner Familie ausgesetzt worden ist. Also die hat einfach die Farm verlassen und hat gesagt, ja, wir wollen dich aber hier nicht haben. Also so die zweite Frau, die ausgerechnet auch noch die jüngere Schwester seiner echten Mutter ist, die hat den einfach abgelehnt und mit 15 musste der sich alleine durchschlagen. Kommt dann zu einer Universität in Washington, hat nicht wenig, hat kaum Geld, wird sehr schön und sehr, sehr rührend beschrieben, wie immer die Kleidung, die da die Studenten tragen, die ist sehr, sehr einheitlich. Er versteckt die immer, weil die sehr abgewetzt ist. So halt. Eine Chance, wie man da studieren kann, ist, wenn man es schafft, in die Sportteams zu kommen. Und weil da bekommt man dann, wird einem das Schulgeld bezahlt. Und er schafft es dann, in diesen Ruderachter reinzukommen, dieser Universität von Washington. Und was mich dann noch fasziniert hat, ich bin auch ein großer Sportfan, in allen Bereichen. In dieser Zeit sind nicht nur die ganz großen Sportarten, so wie heute, die riesen Zuschauerzahlen ziehen, sondern auch Ruderrennen, so lokale Ruderrennen zwischen Universitäten ziehen in der Zeit in den USA 100.000 Zuschauer allein an die Strecke. Millionen hören diese Rennen am Radio. Also auch da wieder eine nette Anknüpfung. Also die Leute sehen, können es noch nicht im Fernsehen sehen, obwohl die USA ja da weiter ist mit Wochenschauen und so weiter. Aber am Radio fiebern die Leute wie blöd bei diesen Ruderrennen mit. Und dann gibt es die Geschichte, dass diese Universität von Washington, die haben einen sehr ehrgeizigen Trainer, der will es schaffen, dass das siegreiche Boot all dieser Ausscheidungsrennen wird zu den Olympischen Spielen geschickt. Aber in den beiden Olympischen Spielen zuvor hat die Universität von Kalifornien diese Rennen gewonnen und ist auch jeweils Olympiasieger geworden. Das heißt, die müssen erstmal im eigenen Land quasi einen riesigen Favoriten schlagen. Und was natürlich noch sehr schön ist, dieses Boot, das ist eben nicht die Ivy League, also die Elite-Universitäten, wo dann eben Söhne von Rechtsanwälten, von Bankern und so weiter da mitfahren. Also ganz sachlich beschrieben, gar nicht so sehr mit Sozialen, sondern es sind einfache Jungs, die da drin sitzen. Und die schaffen es dann aber über die Jahre quasi sich da durchzusetzen, weil die auch das Glück haben, dass die einen sehr, sehr guten Trainer haben und dass die so einen Bootsbauer aus England haben, der denen auch so eine Philosophie mitbringt, der den quasi aus Odysseus vorliest, um zu beschreiben, also im Rudern ist es ja ganz faszinierend, das wird auch in dem Buch total begeisternd beschrieben, dass sie sagen, dieses Boot ist nur wirklich schnell, wenn es eine totale Einheit bildet. Und als der Autor den Joe Renz am Ende, so fängt das Buch eigentlich an, besucht mit 93 Jahren und der ihm diese Geschichte erzählt er ihm diese ganzen Härten, die ich gerade beschrieben habe. Er wird von seiner Familie verlassen, all diese Schwierigkeiten. Und nicht ein einziges Mal hat er irgendwie Selbstmitleid mit sich selber oder ist da irgendwie, wo man heute sagen würde, ach, du hast ja eine arme Kindheit, nie. Aber wenn er über das Boot spricht, dann bricht dieser Joe Renz in Tränen aus und mehrfach und sagt eben, dass das das Tollste ist, was er in seinem Leben je erlebt hat, diese Einheit. Und diese Einheit schaffen die eben, sie setzen sich durch, sie fahren nach Berlin, sie gewinnen dann den Vorlauf. Dann ist es nochmal so typisch, so wie man es sich vorstellen würde, aber im Endlauf kriegen sie die schlechteste Bahn, was heute total untypisch ist. Ich habe sogar extra nochmal drauf geachtet, in Tokio war es nämlich genauso. Die Deutschen gewinnen den Vorlauf, bekommt, also beim Ruderrennen ist es so, die mittleren Bahnen 3 und 4 sind die bevorzugten und je schlechter man platziert ist, um ins Finale zu kommen, dann geht es dann eben nach außen. Und die haben die äußerste Bahn.
Warum ist das schlecht?
Das ist deswegen schlecht, weil man in der Mitte sozusagen ruhiges Gewässer hat. Je weiter man nach außen kommt, kriegt man das Gewässer von außen mit. Das hat man sogar in Tokio teilweise auch erlebt. Da schwimmen dann eben Wellen rein und man muss sehr unruhig rudern. Das schaffen die Jungs, können das alle gut, weil die, das ist auch im Buch total schön beschrieben, dass die auf dieser Seenlandschaft in der Nähe von Seattle trainieren, die häufig auf diesen Lakes. Die sind mit allen Wettern. Die trainieren bei jedem Wetter, Winter. Das ist total wunderbar beschrieben. Und in diesem Finale müssen sie nicht nur mit dieser ungünstigen Außenbahn kämpfen, also die es noch langsamer macht und so weiter, sondern deren Schlagmann, was ja immer so eigentlich der wichtigste Figur im Boot ist, der ist total krank seit einem Monat. Und die Geschichte, also ich konnte, das war wie im Spiel, der kann überhaupt nicht rudern. Und das Kuriose ist, Sie sind bekannt, dass sie sehr langsam starten in diesem Rennen und dann aber, weil sie dann während des Rennens so zu einer Einheit werden, bekommen sie, und das ist auch sehr schön beschrieben, sie bekommen dann den Swing. Das heißt, das Boot, der Schlag ist eine totale Einheit und die schweben übers Wasser. Also so wird das sozusagen beschrieben. Und wenn sie diesen Swing kriegen, dann drehen die ganze Rennen um. Und es wird sogar, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mir dieses Rennen nochmal auf YouTube angesehen. Da wird sogar gesagt, irgendwie, dieses Boot ist bekannt für ihren fantastisch langsamen Start. Das Problem ist aber, dass der Schlagmann total krank ist und der bis 1000 Meter kaum mitrudert. Und eigentlich muss der Schlagmann ansagen, so, jetzt ziehen wir den Spurt an. Macht er aber nicht, weil der immer noch total krank ist. Geil. So, wer sitzt da noch im Boot? Der Steuermann, glaube ich. Na, der spricht den immer an und der reagiert überhaupt nicht. Und die kommen nicht in den Swing. Und dann denkt er schon, ist halt schon in totaler Panik, sagt er, okay, dann der Mann dahinter muss jetzt den Schlag übernehmen. Und plötzlich reagiert dieser Schlagmann, der heißt Donald Hume. Plötzlich reagiert er, weiß plötzlich, wo er ist, und das Boot fängt an aufzuholen und im Swing zu rudern. Und wirklich, also bei 1250 Metern ist er überhaupt erst an Bord und 200 Meter vorm Ziel, also 600 Meter später sind die mit 5 Sekunden Rückstand sind sie bei 1250 Metern und dann führen die und gewinnen das Rennen zwar sehr, sehr knapp, aber sie gewinnen. Also es ist wirklich, also das ist ein filmreifer Einlauf, den wird man gar nicht glauben, aber ich hab mir jetzt drei Filme davon angeguckt, die stimmen wirklich, dieser Rennverlauf halt so. Und das dieses zusammen, Krimi. Ja, mhm. Und dieses zusammengefasst, gleichzeitig mit der Beschreibung der New England-Staaten, dieser ganzen Kultur, das hat es für mich zu einem sehr stimmigen Buch gemacht. Also ich finde, es ist jetzt nicht Weltliteratur, also so wie es geschrieben ist, aber sehr schön recherchiert, sehr schön als Bild zusammengefasst so und bringt einem vor allen Dingen das Rudern total näher. Also das hat mich, ich bin jetzt nicht so ein großer Ruder-Fan, also der allergrößte, gibt Sportarten, die mich mehr interessieren, aber das habe ich, seitdem ich das Buch gelesen habe, immer im Kopf, so diese Einheit, die so ein Achter ausmacht.
Klingt toll. Sehr, sehr schön. Ja,
also es ist einfach geschrieben, ein Journalist, ein Englischer.
Genau, das war ein, auch lustig, aber der hat den Namen Daniel James Brown. Und ich dachte mir, da gibt es doch schon, ne? Dan Brown, ne? Sakrileg und so. Ist das der gleiche? Aber es ist ein ganz normaler Journalist, der verschiedene Bücher auch geschrieben hat und der zu diesem Buch eigentlich kommt. Der kommt zu diesem Ruderer und denkt eigentlich nur, ja, über den kann ich vielleicht einen Zeitungsartikel schreiben. An diesem einen Nachmittag. Und der erzählt ihm so viel, dass er am Ende sagt, dass am Ende der Dan Brown zu dem Ruderer sagt, ich muss darüber ein Buch schreiben. Und dann sagt der Joe Rance, also dieser Ruder, nee, sie schreiben kein, also ich möchte eine Biografie über mich, über sie schreiben. Dann sagt er, nein, ich will nicht, dass über eine Biografie über mich geschrieben wird, das will ich nicht. Aber sie können ein Buch über das Boot schreiben. Und das ist dann, daraus ist dann dieses Buch geworden.
Schön, schöne Geschichte.
Ich sehe schon das nächste Rudern oder provinzialisches Ruderrennen. Wäre das nicht auch noch was irgendwie, Sophie?
Ja, ein bisschen ist es ja heute noch bei Oxford und Cambridge irgendwie, oder?
Stimmt, ja.
War ja auch Hunderttausende da an dieser Strecke.
Genau. Gehen, ja, ja, genau. Das ist das große Rennen da, ja.
Aber sowas mag ich, solche Geschichten. Dass man über sich hinaus wächst und dass irgendwie so eine Einheit dazu führt, dass man da gut rauskommt. Also es, ja, klingt wirklich toll. Ja. So, wenn die letzten Reserven mobilisiert werden und dieser Vibe, also diese Stimmung, die dann auftritt und dann nach vorne bringt, das ist herrlich, mag ich sowas.
Was ist denn daraus geworden aus den Achtern nachher?
Ich habe tatsächlich auch nachgeschaut. Ich habe sogar nachgeschaut, also nochmal in Vorbereitung, da fragte nämlich jemand dann, was denn aus dem deutschen Achter geworden ist. Ob die denn die, der deutsche Achter ist nämlich Dritter geworden in diesem Rennen und wie viele Leute wohl den Krieg überlebt haben. Und ich war ganz überrascht von diesem Achter, bis auf einen Ruderer aus dem US-amerikanischen Achter, der hatte, glaube ich, Krebs und ist so mit 50 leider schon verstorben. Alle sieben anderen, die sind alle uralt geworden. Also es war unglaublich, dieser Joe Rance ist 94 geworden und die anderen alle deutlich über 80. Also als ob die das, also es ist auch keiner im Krieg gestorben. Die meisten von denen sind ja nachher dann in den Krieg, also auch zur Armee gegangen und so weiter. Ne? Ich fand das total verblüffend. Also hätte ich nicht geglaubt, dass da folgte ja noch ein Zweiter Weltkrieg danach.
Ich finde, also euch als AutorInnen muss das Herz ja noch mehr aufgehen, wenn einer so begeistert von einem Buch spricht, Sophie.
Ja, total. Ich finde das schön, wie ich schon gesagt habe. Also wenn jemand das auch noch so vermitteln kann, ne? Also vielleicht solltest du öfter Buchtipps verraten.
Jetzt sag ihm nicht, er soll einen eigenen Buchpodcast aufmachen, da bin ich beleidigt.
Es gibt ja diesen amerikanischen Schriftsteller, der dann, glaube ich, mit knapp 60 an AIDS gestorben ist, Brodke. Der Stefan Georg Droll hat einen Film über ihn gemacht, einen Bericht, und der sagte, wenn ein Buch dich nicht umwirft und dich verwundet, und dann ist es sinnlos, es zu lesen. Also es muss dich bereichern, es muss dich in Tiefen hineinziehen. Ja, klar. Du musst etwas über dich auch lernen. Du lernst also über die Welt, über die Leute und über dich selber. Weil du ja an Gefühle rankommst und dich fragst, wie wäre ich gewesen? Wie hätte ich mich benommen? Und so weiter, ja.
Ja. Selbst im Mainstream muss es schon so sein. Also wenn es jetzt nicht so, sage ich mal, Hochliteratur ist, dann muss es auch im Mainstream, im sogenannten, muss ein Buch dazu fähig sein, jemanden mitzunehmen und etwas zu vermitteln, was ihm wieder neue Perspektiven gibt und nochmal einen neuen Blick von außen.
Na, und, Sophie, da sind wir doch dann direkt mittendrin in der Provence bei deinem, ja, ich habe, Kommissar ist er ja nicht. Dorfpolizist ist er auch nicht.
Ja, doch, er ist Dorfpolizist. Naja.
Aber es war mir jetzt irgendwie Dorfpolizist, klingt gleich direkt.
Ja, der Arme, aber es ist ja frei gewählt. Der wollte ja dem Ganzen den Rücken kehren. Von daher ist er ja gerne Dorfpolizist geworden, weil er mit dem ganzen anderen nichts mehr zu tun haben wollte.
Erzähl uns ein bisschen, weil aktuell ist welcher Band zu haben?
Aktuell ist es Provenzalischer Sturm. Und ich greife halt in diesen ganzen Büchern auch immer ein Thema auf, was in der Region, die ich mir raussuche, gerade präsent ist und die Leute beschäftigt. Und im aktuellen Moment ist es so, dass es auch um die Weinregion Châteauneuf-du-Pape geht und um den Klimawandel, der Weinbauern dazu zwingt, eventuell neue Sorten zu suchen, weil die jetzigen zu süß sind und zu schwer. Also die überschreiten ja teilweise die 16%, weil der Zuckeranteil so hoch ist. Und da sind Diskussionen, da werden neue Felder bestellt, um zu gucken, welche kann man in diesen klassischen Sorten, die eigentlich erlaubt sind, austauschen oder ergänzen. Das gibt es in Bordeaux bereits. Und ein anderes Thema, was in diesem Buch auch wichtig ist, in allem jetzt ist total präsent, das ist schon seit Jahren, aber niemand guckt wirklich hin. Oder jetzt gucken wir endlich, das sind halt auch diese Aufkäufe von chinesischen Investoren an sich per se wirklich am Weinanbau interessiert sind, aber weil sich da auch ein Stück Politik mit ein und das wird da auch alles neben einem Mordfall oder mehreren noch mit thematisiert.
Los ging alles mit der Verwicklung. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, es gibt, man nennt das so schön, ich glaube, blaue Reihe oder so, ne? Also das ist jetzt so diese ganzen, die ganzen Provence, Portugal, ja, Mallorca und so weiter.
Das ist eine richtige Schwemme geworden, ja, das stimmt.
Venedig, ja, Venedig doch auch.
Ja, stimmt. Ganz wichtig, also die Liebe kommt ja auch drin vor und alle fragen sich, wann gibt es jetzt endlich, wann klappt das jetzt endlich mit dem Heiratsantrag?
In diesem Buch klappt es ja zumindest mit dem Antrag. Das kann ich schon verraten, ohne zu viel spoilern. Es ist natürlich auch das Persönliche, was drin ist, das Menschliche. Also es soll schon so ein Wohlfühlpaket sein, ohne dass es an der Oberfläche bleibt. Also es ist schon auch schon zwischen der Dorfbevölkerung, was für Konflikte dort sind und die Beziehung zwischen Charlotte und Pierre, die sich entwickelt. Und das sind halt so die Mittel. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass das Mensch auch thematisiert wird, dass es nicht irgendwie abgehoben ist. Und es soll auch nicht nur brutal sein, es ist zwar ein Krimi, also packe ich da alles rein, was mich selber auch interessiert und strickt das zu einem Kriminalroman. Und als es damals losging mit Promotionsreicher Verwicklung, gab es tatsächlich diese ganzen Bände so nicht. Es kam Jean-Luc Banalect. Ich hatte eigentlich gar nicht so den Blick drauf. Ich hatte früher historisch Kriminalromane geschrieben und war in so eine Schaffenskrise geraten und wusste, wohin. Ich hatte da irgendwie kein Gefühl mehr für. Und ich schreibe nicht irgendwas, sondern das mich dann auch bewegen und berühren und begeistern, das Thema, sonst sprudelst nicht. Und irgendwann ist mir dann so aufgefallen, dass Jean-Luc Bernalek verdammt erfolgreich ist. Und ich hatte früher schon mal, seit meinem ersten Besuch in der Provence, da hatte ich auch Krimis geschrieben, die auch einen provenzalischen Bezug haben. Diese waren unter meinem richtigen Namen, die sind auch beim Fischer Verlag erschienen, aber es ist nie wirklich was draus geworden. Das war immer so in der zweiten Reihe, irgendwie so ein BC-Titel. Und ich hatte damals gedacht, ach Mensch, jetzt es interessiert ja keinen, so ein französisches Zeug. Und jetzt habe ich gemerkt, der Jean-Luc Bernalek ist erfolgreich. Sprich, das, was ich vorher gemacht habe, hat jetzt erst den Zeitpunkt. Und da bin ich sofort zu meinem Agenten und habe gesagt, wir müssen da jetzt irgendwie raus. Und da erzählte er schon, ja, beim Hintergrund gibt es schon viele Verlage, die genau solche Stoffe einkaufen. Kann sein, dass es zu spät ist. Und ich hatte das Glück, dass der Blanc Valais Verlag mich mit reingenommen hat und das Programm auch tatsächlich nochmal so umgebaut, dass ich mit meinem ersten da reinkam und ich kam quasi gleichzeitig mit der ersten Garde der Regionalkrimis, die in der Provence und auch überhaupt in Frankreich spielten, mit rein. Und das war mein Glück. Das war mein großes Glück. Und da bin ich dem Blanc Valais Verlag sehr, sehr dankbar, weil wenn man dann erst in die nächsten Reihen kommt, hat man auch nicht mehr diesen Schwung dieser neuen Welle, die dort entstanden ist.
Wie erklärst du dir das, dass das jetzt dann funktioniert hat? Wieso war das jetzt plötzlich so?
Ja, ich kann es mir kaum richtig erklären, anders als dass ich jetzt sage, die Welt wird immer schwieriger, man hat vielleicht ein bisschen mehr Sehnsucht nach heiler Welt, aber gleichzeitig nicht zu heil, weil wenn das dann zu romanhaft wird, dann ist es schon wieder ein anderes Genre, also diese Mischung aus Spannung und gleichzeitig betrifft einen die Spannung nur vom Außen gucken und man hat diese Sehnsuchtsorte, das ist ja alles sehnsuchtsgetrieben, was da geschrieben wird. Also ich schreibe extrem sehnsuchtsgetrieben, weil ich auch unheimlich gerne dort bin und ich schreibe ja nicht nur vor Ort, sondern auch aus Hamburg und mir die Landschaft vorstelle und eigentlich mich nur noch dorthin wünsche. Und ich denke, das geht gerade in der Zeit ging es vielen so, nach dieser Welle mit den schwedischen, sehr, sehr brutalen Krimis teilweise, die es gab, glaube ich, ist die Zeit dieser extremen Brutalität in dieser Masse vorbei und man möchte eigentlich lieber einen Krimi haben, der einen auch mit auf einer anderen Ebene berührt, auf einer sinnlichen Ebene, sage ich jetzt mal.
Ja, wenn ich dann so dran denke, stimmt, ist ja ganz romantisch so, wo es dann findet sich ein Toter im Weinfass und nachher gibt's ein Rezept, Coq au Vin, ja.
Ja, das ist aber augenzwinkernder Mord. Weil das war ja der Herrn im der Dorf Casanova, der dann als Coq au Vin mit dem Rezept verendet wurde sozusagen. Nein, es ist ja trotzdem, also gut, der Prolog, der beginnt immer so, dass die Leserinnen und Leser sich sozusagen in die Perspektive des ersten Mordopfers versetzen. Das heißt, dieser Tod wird aus Sicht dieser Person beschrieben und das ist manchmal auch ein bisschen hart. Also ich habe auch teilweise welche, die dann auf Lesung sitzen, da hatte ich eine Leserin, die gesagt hat, nee, also sorry, ich muss da mal rüberblättern, weil alleine das Gefühl, jetzt zu sterben, ist nicht so schön. Aber dennoch wird es ja dann, gibt es ja auch wieder humorvolle Szenen und ich selber mag es nicht, wenn es zu grauslich wird, weil ich denke, die Fantasie, also das Lesen macht ja was mit einem. Und ich finde es auch im Moment extrem schwierig, weil ich auch jemand bin, der täglich Nachrichten liest, weil es mir total wichtig, immer informiert zu sein. Aber man muss auch es schaffen, wieder rauszukommen, weil man nimmt ja die Stimmung mit, die einem da gegeben wird. Und das versuche ich halt mit meinem Buch, dass die Stimmung sich wieder ändert und dass derjenige, der aus diesem Buch rausgeht, dass der sich auch gut fühlt. Und es gab eine Zeit lang einfach so grausame Bücher, die innen waren viel zu grausam, wo ich dann auch Bedenken habe, kommt der da auch heil wieder raus? Nicht jeder kann dann direkt wieder ins Leben einsteigen. Also es macht schon was mit einem, wenn man ein intensives Buch liest. Und ich finde, als Autorin habe ich da gerade im Krimi-Genre dann auch die Verpflichtung, dem Leser ein gutes Gefühl am Ende zu geben, so dass er sich dann auch noch erholt fühlt und nicht geplättet dann in seinen Alltag zurückkehrt.
Sind die Menschen in deinen Büchern grundsätzlich dann gute Menschen, oder?
Nein, nicht immer. Es gibt ja auch Brüche. Es ist auch manchmal so, dass jemand am Anfang, dass man ihn ganz schrecklich findet. Und je mehr in diesem Buch auch in diese Perspektive eingestiegen wird und man vielleicht auch ein bisschen mitbekommt, was ihn treibt und trägt im Leben, dann kann es schon mal sein, dass sich dann auch die Stimmung gegen ihn wieder wandelt. Mir ist es nur wichtig, ich bin auch als Autorin oft neutral. Mir ist es viel wichtiger, Menschen in ihren Perspektiven und Meinungen zu zeigen, ohne einzugreifen und den Leser selber entscheiden zu lassen. Und der Einzige, der dann eingreifend wirkt, ist eben mein Pierre, der dann manchmal sagt, jetzt reicht's. So.
Wie? Erzähl mal, ich bin ja Reporter und ich habe ja keine Ahnung von Geschichten erfinden. Sitzt du dann da und dann kommt's dir, oder wie? Wie
geht ja, das? Du hast mit 42 Büchern, glaube ich, auch so ein bisschen
Ahnung. Ich habe nur über Wirklichkeit. Ich gehe wohin und dann schreibe ich das auf. Aber du kannst ja das alles, die ganzen Dialoge, und das musst du ja erfinden.
Also, ich merke, der hat wirklich nicht Books and Sports gehört. Also da gibt's ganz viele. Manche entwickeln vorher die Figuren. Ich empfehle Folge 33 und so weiter und so fort. Aber Sophie, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für diesen außergewöhnlichen
unbedingt,
Podcast.
Unbedingt die vorherigen Folgen hören. So. Also es ist so, dass ich diese Dialoge tatsächlich führe im Kopf. Also es ist so, wie wenn ich mit diesen Menschen reden würde. Deswegen entstehen die auch. Ich mag auch unglaublich gern. Ich habe jetzt ein anderes Projekt, wo ich sehr viele Interviews auch führen muss. Ich mag das total gern, mit Menschen zu reden und herauszufinden, warum sie was machen, wie sie ticken, was ist der Hintergrund. Und Dialoge entstehen ja du gehst ja mit der Figur rein in eine Situation und meistens ist ja mein Pierre und ich bin Pierre so nah, weil es ist eigentlich ein Teil von mir, der da redet, der da reingeht, der ist manchmal wütender als ich und der traut sich mehr, als ich mich trauen würde. Ich bin da manchmal viel zu harmoniesüchtig. Und der geht dann da rein und unterhält sich oder die haben Konflikte und in diese Konflikte gehe ich rein und dann führe ich den Dialog, als ob da ein richtiger Mensch vor mir steht. Und letztendlich schreibt ja auch die Wirklichkeit auf die Geschichten. Also wie ich gesagt habe, schon sind das ja oft Themen, die ich lese, die mich angehen. Oder ich fahre in Regionen in der Provence, ich recherchiere und plötzlich stoße ich auf ein Thema, was mich wahnsinnig fesselt. Und dann gehe ich in die Recherche und immer mehr rein. Und dann ist es natürlich Teil einer fiktiven Geschichte, aber es ist ja nicht alles im Kopf erdacht. Da ist ja auch ein gewisser Background hinter, den ich mir eben auch gerade wie ein Journalist das tun würde, erarbeite.
Das war jetzt die Gebrauchsanweisung für Andreas Altmann. Die Gebrauchsanweisung für Heimat, die kommt. Gebrauchsanweisung für Heimat. Nein, ich habe keinen Artikel vergessen. Thomas, du hast dich sicher schlau gemacht. Oder was hast du das erste Mal drunter verstanden?
Ich hatte so ein bisschen... Also dieses Thema Heimat ist ja immer ein ganz großes sozusagen. Wie sehr verbindet man sich, man will, also sozusagen, es gibt ja viele Leute, die wollen sich ja von ihren Wurzeln distanzieren, weil sie raus wollen in die weite Welt und merken dann, ne, Heimat steckt mehr in einem drin, als man glaubt. Oder aber umgekehrt, man fühlt sich, ne, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, wo niemand hin will, aber auch niemand weg will, weil man sich hier eben so wohl fühlt. Und da dachte ich mir, wenn da jemand sagt, er kennt eine Gebrauchsanweisung, wie man mit dem Thema umgeht, das hat mich schon, fand ich schon sehr interessant als Buchtitel.
Sophie, du?
Ich habe mich natürlich, als ich wusste, wer hier noch mit dem Podcast sitzt, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und fand diese Art, wie Heimat beschrieben wurde, unglaublich spannend. Also es ist eine schöne Definition von Heimat, die ich dort gelesen habe. Also von daher war für mich sofort nicht das Bild Heimat jetzt Berge oder See oder Kühe, sondern Heimat war dann sofort die Welt. Das fand ich ein sehr schönes Bild.
Das, was dir Thomas gesagt hat, ist natürlich klar, das könnte auch Leser abhalten, weil sie jetzt denken, jetzt kommt so ein Heimatfuzzi und erzählt, und im Gegenteil, ja, zum letzten Mal blau und blutig geschlagen von meinem Alten, aus dem Ort gelaufen und nie wieder zurückgekommen als Minderjähriger. Das heißt, ich bin der Anti-Heimat-Mensch eigentlich und musste mir eine neue Heimat suchen und so. Und deshalb, was Sophie sagt, gefällt mir sehr. Weil ja auch Sprache, unsere Sprache ist ja Heimat. Frauen, für mich als heterosexuellen Mann, ist eine Heimat. Musik ist Heimat. Orte sind Heimat. Der Körper, unser Körper ist die innigste Heimat, die wir haben. Und so. Also, dass die Leute das mitbekommen, dass da was noch anders gemeint ist als das Normale, was unter Heimat versteht, das ist sicher ein bisschen schwierig. Ne?
Das siehst du aber ja relativ schnell auf dem Cover. Ja, wie nennt sich das Genre überhaupt? Gibt es ein Genre? Würdest du Gebrauchsanweisung für Heimat...
Ja.
Ja, aber also Sachbücher habe ich zuletzt in der Schule gelesen.
Ja, oder? Das ist kein Roman, das ist Non-Fiction, sagen die Engländer. Es ist nicht erfunden, es ist nicht kein Roman, es ist keine Novelle. Es ist, also, aber du hast recht, es gibt sicher viele unter. Dann sind wir aber beim Gendern. Es gibt jetzt 862 verschiedene Geschlechter. Ich kann unmöglich jeden jetzt ansprechen hier. Also es ist schwierig zu finden. Gell? Aber man kennt die Reihe. Das ist ja die erfolgreichste Reihe, sagt der Piper Verlag, des deutschen Buchhandels seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Und das ist ja nicht meine erste Gebrauchsweise, es ist die Gebrauchsweise für die Welt, bescheidenerweise. Dann gab es eine Gebrauchsweise fürs Leben und dann jetzt die Heimat. Also die Leute... Ja, die sich ein bisschen auskennen in Verlagen oder die Reihe kennen, wissen ja vielleicht, dass sie ahnen, um was es gehen könnte.
Ich lese nun wirklich normalerweise alles andere. Allein das Cover hat mich schon gepackt und dann die ersten 3-4 Sätze haben mich schon gepackt. Tauch noch mal ein bisschen mit uns ein in die Nachdenklichkeit und ich habe irgendwann auch vergessen, die Frauen zu zählen.
Hey,
ich bin ja auch hinter.
Nein. Es wird immer eine Höhe. Ich erzähle nie was als mir als Mann, der mit irgendjemand in die Kiste geht. Das ist völlig uninteressant. Wen soll das auf der Mitte? Es geht immer darum, dass ich eine Geschichte über diese Frau erzähle. Ich bin nur der Souffleur, der Aufschreiber. Und das ist der Sinn, was diese Frau vielleicht auch im Nebenmann in mir ausgelöst hat. Aber die Intimität ist völlig belanglos. Es geht um die Story über diese Frau. Das ist entscheidend.
Ja, allein bei der letzten, die dann auftaucht, kann es ja dann auch gar nicht mehr um die Intimität gehen.
Ja, überhaupt nicht. Ist ja über 85. Ja, ist ja eine sehr alte Dame. Ja, das Kapitel heißt Menschen, richtig. Und wie ich mit ihr, im Französischen kann man ja das schöne Wort Rendezvous, ist ja im Deutschen nur sinnlich gemeint. Aber im Französischen hast du auch ein Rendezvous mit deinem Zahnarzt, gell? Also. Und das klingt völlig normal in Frankreich. Im Gegenteil, es gibt kein anderes Wort dafür, ja? Und so. Und deswegen habe ich mit dieser Frau eine ganz tiefe Freundin. Ich erzähl ganz kurz, wie es dazu kam. Ich hatte wieder mein schlechtes Gewissen, weil ich mich dachte, ich beschäftige mich nur mit mir. Ich habe ja auch keine Familie und so weiter, mit meinem Ruhm und so weiter und so weiter. Und da dachte ich, habe ich einen Samir, einen algerischen Obsthändler. Und der hat mir von einer älteren Dame erzählt, die immer bei ihm einkauft und die wäre sehr einsam. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll mir scheinheilig fragen, nur so, wo sie denn wohnt und so. Und dann bin ich da glatt hin, habe schon Kuchen gekauft, habe da geläutert und dann habe ich dann ohne Punkt und Komma auf die Frau, die dann so mit der Kette aufgemacht hat, ja, so ganz vorsichtig, gesagt, ich bin jetzt da und ich habe gehört, dass Menschen einsam sind und ich bin Deutsch, habe ich gleich gesagt, damit sie, und ich würde gern, wenn sie mag, mit ihr ein bisschen Gesellschaft leisten, weil ich ja wusste, dass sie sagte ja zusammen, sie ist einsam und dann könnte ich ihr was vorlesen, sie hat schlechte Augen und so weiter und dann babbeln wir ein bisschen und dann hat die glatt gesagt, soyez le bienvenu, kommen Sie herein, seien Sie willkommen, also sie muss wahnsinnig einsam gewesen sein.
Hast und dann hat sie glatt gequatscht.
Ja, die war 89 war sie oder 88, ja. Und dann haben wir so eine kleine hübsche Routine. Ich habe das Gepäck mitgebracht und sie hat einen Tee gemacht. Und dann haben wir in ihre vertütelte Wohnung. Sie ist alleine, die Kinder sind ganz weit weg und der Mann hat sich längst gestorben. Und dann haben wir so eine Routine. Wir haben also Le Parisien. Le Parisien ist die berühmteste Zeitung in Paris. Das ist so eine Lokalzeitung, aber die ist gut. Die ist nicht so wie die Bildzeitung bösartig und verleumdet. Und da haben wir dann über Kriminelle, über dann People und Politik. Dann haben wir ein bisschen gelästert. Dann habe ich sie natürlich ausgefragt über ihr Leben und so ging. Und dann habe ich immer einen Zettel von ihr genommen. Ich habe darauf bestanden, dass ich für sie einkaufe und sie hat darauf bestanden, dass sie bezahlt. Und so ging das jetzt und so geht das jetzt seit 2 Jahren. Und deshalb wollte ich diese Geschichte von dieser Marceline erzählen, die mich sehr berührt hat. Und überhaupt hat
ich finde die auch total schön.
Und die ist immer noch aktuell?
Ja, ja, die gibt's. Ich war jetzt 2 Wochen nicht in Paris, aber ich hoffe, sie ist noch da, ja, klar. Sie hat keine E-Mail und so, das gibt's ja nicht und so, ja. Aber die ist eine ganz, so eine Dame, wie man sie öfter sieht auf der Straße, die auf sich achten, die sich nicht gehen lassen, ja, die sich gut anziehen, ja, die eine Haltung haben, eine gewisse und so. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag immer Leute, die auf sich achten und sich nicht, die nicht verschlunzen und so.
Man kann sie sich richtig bildlich vorstellen, gerade die Frau, wie sie da in Paris ist.
Ja. Sie hat mir noch erzählt, dass sie sich erinnert und sie wusste, dass ich Deutscher bin. Aber sie hätte mir nicht erzählt, wenn ich sie nicht ausdrücklich gefragt hätte, dass sie sich an die Gestapo noch erinnert, die in ihrer Wohnung war, wie die Nazis 1940 nach Paris kamen und so.
Das sind ja auch Zeitzeugen, das finde ich unglaublich spannend.
Ja, natürlich. Sie ist 31, als 1490, sie ist 31 geboren. Ja. Ja. Da hat sie das als Kind richtig mitbekommen. Ja, dann.
Müsste man sie eigentlich nochmal auch interviewen? Wäre das nicht wieder ein Buch, so wie das, was Thomas beschrieben hat, dass du dich mit der Frau so auseinandersetzt und ihre Geschichte schreibst?
Ich glaube nicht, dass ich das könnte, weißt du. Ich mag so, also, wie Thomas erzählte von dem Mann, der sagt, nee, ich will keine Biografie über mich, aber ich will, dass du über das Boot, über uns schreibst und so. Mm. Und so reicht, ich bin ja ein Sprinter, ich bin nicht so wie du, ich habe nicht den Atem für diese Geschichte. Ich mache das in diesen 10 Seiten und dann bin ich leer, dann bin ich irgendwie, mehr habe ich nicht drin. Ja, und so.
Ja, ich mag also sowas.
Wer hat denn nicht diese drin? Geschichte. Sorry, also ich habe zum Beispiel von dir gelernt, dass es 5,3 Millionen Worte gibt.
Habe ich nicht gelernt, das habe ich gelernt vom Max-Planck-Institut. Die hat das bewertet, dass die deutsche Wortschatz ist 5,3 Worte. Das Schöne am Deutschen ist ja, dass er wächst ja. Wir können immer das, was Französisch ja empfange, überhaupt nicht geht, wir Wörter zusammensetzen können. Das geht immer, du musst ja immer ein Dö dazu sagen und so weiter. Und das macht die deutsche Sprache ja so spielerisch. Ich kenne ja auch germanophile französische Leute, die sehr gut Deutsch sprechen und die uns dafür, sie lästern genug über die deutsche Sprache, aber darum beneiden sie uns, dass man viel spielerischer umgeht. Nimm mal eine zweisprachige Übersetzung von links Paul Celan oder Paul Celan und rechts dann die französische Übersetzung. Das geht nicht. Du kannst diese Wortschöpfungen nicht übersetzt. Du kannst sie nur erahnen, du kannst Umwege machen und so. Deswegen ist von Deutsch eine unglaubliche, wahnsinnig reiche Sprache. Ja.
Deshalb sagst du auch, der Hauptwohnsitz ist die deutsche Sprache und nebenbei wohne ich in Paris.
Ja.
Also es sind Sätze in dem Buch, die haben sich eingebrannt. Zum Beispiel auch der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort ist derselbe wie zwischen dem Blitz und dem Glühwürmchen.
Naja, der ist von Mark Twain. Ich bin aber nicht die Frau Giffey, ich habe ihr angegeben, dass
es von Mark Twain. Naja, das steht ja hier auch so. Aber ich kannte ihn jetzt nicht von Mark Twain. Ich habe ihn dann bei dir gelesen. Natürlich steht dabei, von wem der ist.
Ja, übrigens, weil der Mark Twain, der ist unglaublich, er hat sehr gut Deutsch gesprochen, er hat unglaublich über unsere Sprache gelästert. Ja. Der Mark Twain, ja. Sehr gut. Er hatte so eine Hassliebe zu uns.
Ich finde das ganz schön, das so zu hören, weil normalerweise ist es ja so, dass die meisten sagen, die deutsche Sprache ist so hart und die klingt einfach nicht schön. Aber so, dass jetzt Franzosen das so schön finden, dass sie die Sprache richtig lieben und das gefällt mir, weil ich finde sie auch nicht so schlecht, unsere Sprache. Also sie ist zwar härter und kantiger, aber trotzdem hat sie doch ihren Charme.
Es gibt ja so, wenn man sich uns vorstellt, zwei Frauen stehen jetzt vor uns. Es müssen Frauen sein, nicht Männer. Und eine ist wahnsinnig schön auf den ersten Blick. Ja? Das ist die französische Sprache. Ja? Selbst wenn ein Bauer, ein einfacher Mensch, dann klingt das schön. Ja? Gut, die Frau daneben ist die deutsche Sprache. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig schön auf den ersten Blick. Aber jetzt gehst du mit dieser Frau aus und dann lernst du die Tiefe von dieser Frau kennen. Dann siehst du ihre Schönheit, dann siehst du die gewaltigen Reichtum, den sie in ihrem Busen trägt. Und so kommt mir die deutsche Sprache vor. Man muss also erst Gedichte, Liebesgedichte von Brecht lesen können, um zu sehen, wie schön die Sprache ist. Erst das stimmt. Beim normalen Deutsch ist es nicht so besonders. Ja. Das ist richtig. Man muss dann schon ein bisschen reingehen.
Ist das auch so, dass was es bei dir ausmacht, also sprich, ich komme jetzt noch mit einem Zitat um die Ecke, so tut ein Schreiber gut daran, Frühmacht und Ohnmacht von Sprache als ziemlich klein und ziemlich groß zu begreifen.
Ja, es gibt ja die Ohnmacht, die Sprache gegen die Übermacht des Lebens. Gell? Was können wir schon als Schreiber bewirken? Weißt du? Ja. Dann sind die Gene da, die dagegen sind. Das Leben, das ganz andere Forderungen hat. Ja, ich glaube, jeder, du musst, ich zitiere auch den Talmud, der ja sagt, die Welt in der linken Tasche, in der linken Tasche hast du das Gefühl, soll drin ein Häuflein Sand sein und das soll zeigen, dass die Welt für dich erschaffen wurde. Und in der rechten Tasche soll das Bewusstsein sein, dass du zu Staub und Asche wirst. Also so hin und her gerissen zwischen Größenwahn und Einsicht. Das ist ganz gut für einen Schreiber. Er muss sich ja auch mal mit trauen und Dinge raushauen, die vielleicht provozieren. Ist egal, aber so hin und her. Anders geht's nicht, denke ich. Also für mich nicht.
Ich habe ja jetzt Hoffnung, aber wie wird aus einem Reporter ein Philosoph?
Nein, ich klaue ja nur Gedanken. Ich habe ein Dossier in meinem Computer und da stehen nur Phrases drin. Die klopfe ich dann raus, die hole ich mir raus aus der Zeitung irgendwo und dann bringe ich die unter und dann sagen die Leute, das ist ja Wahnsinn, wie gebildet du bist.
Das ist eine schöne Art, sowas zu machen. Das finde ich gut.
Nur Handwerke,
das,
gar nicht.
Das Dossier der Bonmot.
Ja, dann genau. Eigenes für Wörter, für besonders schöne Wörter.
Das mache ich allerdings auch, wenn ich irgendwie was, so ein Wort, was mich fasziniert oder irgendwie, das muss ich mir notieren. Ich habe das dann auch teilweise in meinen Dateien drin. Also gerade Worte, die so ganz viel Bilder auslösen, das finde ich doch total schön.
Ja, Deutschland hat ja wahnsinnig viele gute Schreiberinnen und Schreiber, klar, aber es gibt unheimlich Begabte.
Ja.
Ich bin ganz fasziniert. Ich kann das aber nicht glauben, dass das alles irgendwo steht und dann aus dem Stehsatz dann kommt. So nach dem Motto, heute passt mal das, heute passt mal das. Also von Ursula Poznanski habe ich gelernt, wie sie ihren Namen findet. Kann man übrigens auch nachhören, im Osterspecial war sie, im ersten. Die findet ihren Namen, indem sie einfach Berufslisten googelt. Fand ich auch nicht schlecht.
Ich nehme immer Telefonbücher.
Aber wir kommen noch mal,
genau.
Es gibt wir kommen noch mal zurück auf das, was du sagtest, Christian, aus dem Stegreif. Es ist so, wenn du zum Beispiel Hermann Hesse, also in meiner Jugend, wer war nicht Hermann Hesse, gell? Hermann Hesse war ja Gott, ja, also der war ja nicht einfach ein Schriftsteller, dann siehst du dich plötzlich in den Buchhandlungen Hermann Hesse herumliegen. Wenn du aber nicht Hermann Hesse darauf warst, dann hast du ihn nicht gesehen in der Buchhandlung. Und so ist es genauso, wenn du dich mit dem Stoff behandelst, dann kommt dieser Satz dir, weil dein Unbewusstes damit an... Ich erinnere mich an einen Satz von Hemingway, wie er sagte, du sollst am Nachmittag aufhören, wenn du ungefähr weißt, wie es weitergeht, weil dann kann über Nacht dein Unbewusstes arbeiten und dir helfen am nächsten Tag. Das fand ich ganz interessant. Gut, das ist eine Wande.
Boah, da kann ich ja jetzt bei Hemingway, dann kann ich ja doch tatsächlich auch mal meinen Buchtipp noch unterbringen. Ich habe zuletzt nämlich gar keinen mehr losgeworden, aber jetzt bei Hemingway passt es natürlich. Dann packe ich den dann doch mal schnell aus. Nelson DeMille, der Kuba-Deal. Ich mache es auch kurz. Der Plot in aller Kürze, ein ehemaliger Soldat verdient jetzt sein Geld damit, Touristen durch die Gegend zu schippern. Nicht durch irgendeine, sondern natürlich, jetzt wegen Hemingway kam ich drauf, Key West, den Reiz kann man auch nachvollziehen. Der Mac verdient viel Geld damit. Ist dann auch so ein typischer, wie wir uns jetzt vorstellen, Vorzeigeramerikaner. Und dann kommt irgendwann eine Frau, bietet ihm viel Geld, nach Kuba zu reisen, um dort einen Millionenschatz dann auszuheben. Der fliegt mit der Frau nach Kuba, macht dann mit der das, was bei Andreas jetzt nicht länger und ausführlicher geschildert wird. Und dann müssen sie auch noch ein paar Abenteuer bestehen. Und der Bootsmann, der schippert derweil dann ein Schiff zu so einem vermeintlichen Angelturnier, um dann dort den Schatz zu laden. Der ist natürlich nicht zu finden. In Kuba geht alles drunter und drüber, weil jeden da irgendwie bespitzelt und so weiter und so fort. Das sind 513 Seiten. Ich weiß nicht, wer Nelson DeMille kennt, der weiß, da ist auch viel Boshaftigkeit dabei und ganz viel, das mag ich ja auch bei der Sprache, lakonisch und sarkastisch und eben manchmal doch auch mit feiner Ironie und eben ganz, ganz vielen Hemingway-Gags, die sich durch das Buch ziehen. Es endet dann letztlich in einem furiosen Finale, zwischendrin hat so ein paar Schwächen, aber ich habe jetzt gedacht, Kuba passt. Vor allen Dingen, ich habe so viel von deinen Reisen gelesen, Kuba habe ich vermisst. Oder habe ich was falsch gelesen, Andreas?
Nein, nein, es gibt, jetzt kommt ein neues Buch. Das kommt schon. Ich habe übrigens den
Was kommt noch?
Fischer,
echt den Weltreisender.
Genau.
Ich hab den Fischer von Hemingway noch getroffen, der das Vorbild war für Der alte Mann und das Meer.
Echt?
Ja, ist ja.
Das wahr?
Der ist uralt geworden, ja. Mhm. Ja, er hatte dort ja auch ein Haus dann. Er ist ja, Key West sagt er lieber, fress ich Scheiße, hat Hemingway gesagt, bevor ich weiter in Key West lebe. Hatte so seine Amerika-Hasser-Periode und ist ja dann rüber und ist dann, wie Castro kam, 1. Januar 59 mit Che Guevara. Die haben sich gut verstanden. Also der, wie auch sich dann Hemingway umgebracht hat, kam in eine Sendung, ein Gran Amigo de Cuba, a muerto, ist gestorben, ein großer Freund. Aber er wollte nicht, weil es dann einfach zu schwierig war damals. Und ist dann zurück nach Idaho und hat sich dann kurz darauf umgebracht und hat sich erschossen.
Wow, jetzt sind wir dann letztlich sogar noch bei Hemingway gelandet.
Ja, du hast ihn doch aufs Ding gebracht.
Ja, weil du mich inspiriert hast. Normal habe ich gedacht, okay, ich kann heute wieder kein Buch unterbringen. Aber das lag jetzt schon länger hier und da habe ich gedacht, das passt dann jetzt dann doch mal eben. Wann gibt's das Buch über Kuba?
Es wird kein Buch über Kuba geben, es wird ein Buch mit einer Reportage über Kuba geben. Ja, eine sehr, ja.
Soweit zum Thema Glühwürmchen und Blitzeinschlag. Ja, okay. Ich habe es verstanden.
Übrigens, das könnte die Sophie, sowas wie diesen Roman, das Füttern mit Dialogen, wie der dann mit der Frau rummacht und diese Liebesgeschichte und dann diese Kiste finden mit Geld und so. Wahnsinnig. Ja. Wie Goethe. Wolfi bekam das Frühstück in der Früh von Christiane serviert und Wolfi Goethe und hatte seinen Plot im Kopf. Der musste nicht reisen. Der hatte das einfach. Reporter kommt ja von dem lateinischen Wort reportare, portier, ich trage zurück, was ich gesehen, gehört und gefühlt habe. Und andere Schriftstellerinnen, in dem Fall die Sophie, der braut sich und brodelt es im Kopf oben zusammen.
Aber die Inspiration kommt auch oft
vor Ort. Schon. Ja, natürlich, aber 80% ist von deinem Kopf.
Ja? Das stimmt. Ja?
Irre. Weil das ist wahnsinnig. Wirklich, Schreiben ist ja die Welt neu erschaffen.
Also ich finde, Schreiben ist ein großartiger Beruf.
Wahnsinn. Aber das, was du machst, ist die Krone des Schreibens.
Das würde ich nicht finden. Sagen. Doch. Nein, jeder so, also ich finde jetzt auch, ich bin gerade ganz fasziniert, diese ganzen philosophischen Ergüsse, die dann auch mitkommen und diese ganzen, dieses Bildermalen, das ist auch Kunst, das ist wirklich toll und jeder hat hier so seinen eigenen, glaube ich, seinen Beruf gefunden, in dem er total aufgeht. Oder wie ist es bei dir, Thomas? Hast du auch so das Gefühl, dass du genau an dem richtigen Platz jetzt bist, so wo du sagst, da, das ist das, was ich mich begeistert, was ich machen möchte?
Ich würde es ehrlich gesagt so ein bisschen mehr auf das Bücherlesen bezeichnen. Ich höre euch total gerne zu und bin auch beeindruckt, wie ihr das schafft, eben so Reportagen oder Fiktionales zu schaffen. Das hat mich immer fasziniert. Also ich war an ein paar Büchern beteiligt, die halt eben um den Fußballverein drehen, um den sich mein ganzes Berufsleben gedreht hat. Ist aber schon nochmal etwas anderes, als selber Bücher lesen zu dürfen und so weiter. Und sich da reinzufinden, also so, ich bin zufrieden mit meiner Rolle so als Leser. Ich fand immer sehr schön, also zu meinen absoluten Lieblingsautoren gehört John Irving. Über den bin ich gekommen, über Gab und wie er die Welt sah, wo es ja um so einen Schriftsteller geht und der auch so eine, und seine Frau, die das immer alles gelesen hat, so, und die dann irgendwann mal sagt, ja, ich bin halt ein guter Leser, sozusagen, ich muss gar nicht schreiben, und so in der Rolle würde ich mich jetzt eher da sehen. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden. Also, Sophie, Andreas, macht eure Arbeit gut weiter, ich lese euch dann gerne.
Aber Sophie, für dich, ein Kritiker nannte mich mal, dass der Altmann es nur zum popeligen Reporter geschafft hat. Ja, er wollte sagen, eben nicht zum Schriftsteller. Und er hat recht, natürlich, ja. Ich bin nur popeliger Reporter.
Solche Sätze sagen nur Menschen, die auf irgendetwas neidisch sind. Weil das
ist, ja, das ist egal, aber.
Nein, das macht man nicht.
Das ist wieder was anderes.
Nee, nicht von, im Sinne von, das macht man nicht, weil es nicht moralisch oder anständig ist, sondern so etwas kommt nur jemanden heraus, der irgendwie eine Emotion damit trägt. Also von daher, wer weiß, vielleicht hast du ihn mehr begeistert, als du glaubst.
Andreas, für den habe ich nur 4 Worte. Egon Erwin Kisch-Preis. Mm. Mehr muss man, weil das der größte Reporter war, der für mich der Literatur je geschrieben hat. Und wenn man so einen Preis gewinnt, sozusagen, wenn wir ein Bild hätten, würde ich jetzt gerade quasi dieses...
Moment, ich muss hier aber kurz ausbremsen. Ich habe auch den zweiten Preis von also diesen, gab es 3 Preise, den ersten eben, dann den zweiten. Und ich habe auch die Reportagen von den beiden anderen. Das war eine Frau und ein Mann. Die beiden waren auch wahnsinnig gut. Und ich dachte, ich habe einfach Glück gehabt. Das ist auch Glück.
Ja.
Das ist einfach der klar.
Mann. Das könnte dieser genauso Mann. Die anderen Leidenschaft hätten. Und Können.
Ja, genau. Immer, die hätten es so. Genauso verdient. Also das ist am Rande.
Ja, dieser Mann ist bescheiden bis zum geht nicht mehr. Ich könnte noch stundenlang zuhören. Ich darf mich bei euch bedanken und würde mich freuen, wenn wir es irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht bleibt ihr ja auch in Kontakt. Also das hatten wir auch schon mal. Vielleicht schreibt Sophie jetzt hier ne? Und ihr Lieben, vielen lieben Dank. Ich sag noch ganz kurz.
Ich danke auch.
Nächstes Mal dabei. Andreas Pflüger, Sunil Mann und Achtung vom Sport, Julia Simic.
Großartig.
So machen wir's. Sehr schönes Team.
Dankeschön euch.
Vielen Dank. Danke euch allen.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.